Wir schreiben heute den 3. Dezember und mittlerweile dürfte es auch dem Uninteressierten aufgefallen sein, dass dieses Jahr aus geschichtlich und auch politischen Gründen ein Jahr der Rückbesinnung ist. In diesem Jahr jährte sich nämlich das Ende des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. Dass dieses Rückbesinnen in Europa eher politische und manchmal propagandistische Dimensionen angenommen hat, ist darauf zurückzuführen, dass nach dem Ersten Weltkrieg die Landkarte in Mittel- und Osteuropa neu gezeichnet wurde. Österreich-Ungarn verschwand von der Karte, dafür entstanden neue Nationalstaaten und andere, bereits bestehende, konnten ihr Territorium massiv vergrößern. Auch hier in Rumänien fanden und finden in diesem Jahr viele Veranstaltungen statt. Gefeiert wird die große Vereinigung, der Zusammenschluss Siebenbürgens, Teil des Banats, der Bukowina, Bessarabiens und des Kreischlandes mit Rumänien am Ende des Ersten Weltkrieges. Allerorts sind Transparente und Plakate mit der Aufschrift 100 Jahre Rumänien zu sehen, obwohl Rumänien als Staat nicht erst seit 1918 besteht und die Grenzen des rumänischen Staates von 1918 und 1919 nicht mit denen des jetzigen Rumänien identisch sind. Etwas nüchterner sah die Einladung des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat zu einer 100-Jahr-Veranstaltung aus. Man lud zu einem Symposium in rumänischer Sprache zum Thema die Rolle der Minderheiten im Banat bei der Gründung des Nationalstaates Rumänien ein. Im vollen Saal des Temeswarer Adam Müller-Gutenbrunn-Hauses konzentrierten sich die beiden Referenten Rudolf Gräf, Professor an der Babesch-Bolyai-Universität Klausenburg, und Viktor Neumann, Professor an der Westuniversität Temeswar, auf das Verhalten der deutschen Minderheit in den Wirren nach dem Ersten Weltkrieg. Wir fragten Professor Gräf, warum es wichtig sei, über die Rolle der Banater Deutschen bei der Gründung Großrumäniens 1919 zu sprechen.
Ich glaube, es ist sehr wichtig, weil in dem Jahr, in dem in der Welt die 100 Jahre gefeiert werden oder vermerkt werden mit dem Ende des Krieges, in dem 100 Jahre Österreich, 100 Jahre Ungarn feiert das nicht, weil es wie anders behandelt, aber immerhin ungarischer Nationalstaat existiert, haben die Rumänen diese 100 Jahre in einer neuen Form eines erweiterten Staates erreicht. Und in der Bildung dieses Staates hatten auch die Minderheiten eine Rolle, beziehungsweise sowohl in dem Augenblick, in dem diese Vereinigung ausgesprochen wurde, sowohl bei der Beeinflussung der internationalen Kräfte, die damals bei der Friedenskonferenz in Paris zusammengetreten waren, wie auch bei der Gestaltung des Landes nach 1918. Darum ist es wichtig, dass man die Minderheiten als Teil des Landes betrachtet und ihren Beitrag auch schätzt in dem Maße, in dem er auch geleistet wurde. Und die deutsche Minderheit in Banat hat einen Beitrag da sicher gehabt, aber der Prozess war ein langer Prozess. Es hat gedauert, bis sie sich entschieden hat, auf welche Seite sie steht, eben weil sie eine rationelle Entscheidung treffen wollte, glaube ich, das ist die Erklärung. Und das, glaube ich, da muss man das auch vermerken und auch bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder sagen. Und noch etwas ist wichtig, dass man diese Geschichte auch der Minderheiten kennt. Sie ist Teil der Geschichte Rumäniens, in diesem Falle jetzt. Weil, schauen Sie, es werden allerhand Formen von Unwahrheiten oder mehr noch von schlimmen Sachen ausgesprochen, auch über die deutsche Minderheit, die nicht wahr sind, weil die Leute diese Geschichte nicht kennen und nicht wissen, von wo diese kommt und wohin sie gehen möchte.
Auch der Parlamentsabgeordnete des Deutschen Forums, Ovidiu Ganz, sieht in der Gegenwart Nachholbedarf, sogar extremen. Es ist wichtig, über die Vergangenheit zu sprechen.
Eigentlich sollte man das kontinuierlich machen, aber jetzt ist es noch wichtiger denn sonst, weil damals die deutsche Minderheit eine entscheidende politische Rolle gespielt hat. Man muss sich daran erinnern, dass nachdem die Rumänen am 1. Dezember 1918 in Karlsburg den Anschluss Siebenbürgens an Rumänien erklärt haben, einen Monat später haben die Sachsen in Mediasch am 8. Januar das Gleiche verlangt. Eigentlich eine äußerst wichtige Entscheidung, mit denen rumänische Unterhändler nach Paris gefahren sind, um dort de jure die Situation festzunageln und von den Alliierten verlangen, dass dies auch geschieht. Man muss auch sagen, dass auch vorher die Deutschen aus dem Buchenland und aus Bessarabien an diesen Entscheidungen beteiligt waren und später dann die Banater Schwaben, die das Gleiche getan haben. Bevor noch der Vertrag mit Ungarn zum Beispiel abgeschlossen wurde. Also es war der klare Wille der deutschen Gemeinschaft damals, Rumänien anzugehören. Eine wichtige Entscheidung, von der man in der Schule natürlich nichts hört. Im Geschichtsunterricht, ich bin fest überzeugt, dass die meisten Lehrer auch keine Ahnung davon haben. Manche wissen das, aber ignorieren das bewusst. Und so kommt es heutzutage zu solchen Situationen, wo Verleumdungen gegenüber der deutschen Minderheit kursieren, verschiedene Schweinereien, die von Politikern oder sogenannten Journalisten oder Analysten verbreitet werden, vor allem Politiker der PSD, die anstatt diese positive Rolle der deutschen Minderheit damals und heutzutage hervorzuheben, es bevorzugen, diese Verleumdungskampagne zu reiten, nur um vor allem dem Staatspräsidenten Klaus Johannis zu schaden. Wir werden uns, so gut es geht, dagegen wehren. Wir weisen diese Verleumdungskampagnen ab. Sie sind absolut inakzeptabel und werden dafür sorgen, dass die Realität ans Licht kommt.
Etwas entspannter klang das Symposium dann aber aus, obwohl auch an dieser Stelle eine gewisse aktuelle Gefährdung nicht zu überhören war. Klaus Fabricius aus Bukarest referierte über die Fotoausstellung Faszination Donaudelta. Die von Fabricius geschossenen Bilder schafften die visuelle Umrahmung des Symposiums.
Das Donaudelta ist ein wunderschöner Fleck auf dieser Erde. Und wir sind froh, dass wir das Donaudelta bei uns in Rumänien haben. Und es gehört zu uns. Es ist eine unserer Schätze, aber es ist auch ein europäischer Schatz. Deshalb müssen wir auf diesen Schatz sorgen. Und das können wir, weil das Donaudelta jetzt ein Biosphärenreservat ist. Und im Biosphärenreservat werden natürlich besondere Schutzmaßnahmen für die Bewahrung der Flora und Fauna in diesem wunderschönen Gebiet. Es ist klar, ich habe heute ein wenig über die Vogelwelt gesprochen. Es ist eine hochinteressante Welt und es ist die, die natürlich die Touristen und die Besucher des Delta zuerst sehen. Denn die Vögel sind in der Luft, die sieht man nahe am Himmel. Gerade auch wenn sie noch groß sind, dann können wir sie sogar erkennen. Also einen Pelikan erkennt jeder aus dem Donaudelta. Den Seeadler erkennt er schon nicht. Da muss er schon einige Kenntnisse haben, ob das der Seeadler, der Fischadler oder eine andere Art ist. Ja. Aber den Pelikan und den Kormoran, glaube ich, die beiden Vögel, die kennen jeder. Dann kommt doch noch die Seemöwe hinzu, von der wir auch eine Menge Exemplare im Donaudelta haben. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass im Donaudelta 12 streng geschützte Vögel leben, auf die wir besonders sorgen müssen. Das ist unter anderem der Löffler, das ist der Säbelschnäbler, das sind die Sichler, sind also Arten, die bedroht sind. Noch, sagen wir, ist es nicht so gefährlich, also noch existieren sie und da müssen wir sorgen, dass sie auch weiter existieren in diesem wunderschönen Gebiet. Aber in Donaudelta gibt es nicht nur Vögel, es sind doch vor allen Dingen die Landschaften, die 30 verschiedenen Ökosysteme, also die Kanäle, die Seen, die Dünen, ja, die Wälder, nur um einige davon Ihnen zu erwähnen. Ich möchte nur erwähnen, dass wir im Donaudelta, was weniger wissen, 400 Jahre alte Eichen haben. Wunderschöne Exemplare, die einen Meter dicken Stamm haben und die natürlich jeden, der da vorbeikommt, beeindrucken. Dann habe ich ein wenig über das Reservat und über den Tourismus gesprochen. Der hat auch seinen Platz. Wir wünschen natürlich keinen Massentourismus, sondern einen ökologischen Tourismus, einen Tourismus, der die Natur schont. Aber auch der Tourismus ist ein Teil des Biosphärenreservates. Und das ist wichtig. Der Mensch gehört zum Biosphärenreservat, also kann er auch ins Biosphärenreservat rein.